RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Guten Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Donnerstag, den 2. Juni 2016. Die Stimulations in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie den Kommentar Vergangenheit und Gegenwart im Blickpunkt Wunderbares Indonesien. Dies und das und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Puji Astuti, Nunu Nursia, Dora, Sekar, und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten. Hören Sie zunächst die Schlagzeilen. Der 1. Juni wurde zum Nationalfeiertag benannt. Präsident Joko Widodo weihte den Bau der Kraftwerke auf Sumatra ein. Vizepräsident Yusuf Kalla wohnte dem ASEAN World Visa Forum in Kuala Lumpur, Malaysia, bei. Industriminister Saleh Husin fordert integrierte Kosmetikindustrien. Die Werbung für indonesische Kaffeeprodukte wird intensiviert. Norwegen respektiert das Religionsleben in Indonesien. Und nun zu den Einzelheiten. Der indonesische Präsident Joko Widodo hat gestern im Merdeka-Gebäude in Bandung Westjava den 1. Juni zum Nationalfeiertag benannt, den Gründungstag der indonesischen Staatsideologie der Pancasila zu feiern. Präsident Joko Widodo unterzeichnete diesen Beschluss, nachdem eine Rede zur Gedenkfeier des ersten indonesischen Präsidenten Soekarno gehalten hatte. Bei dieser Zeremonie waren auch die 5. indonesische Präsidentin Megawati Soekarno Putri und alle Vorsitzenden der beratenden Volksversammlung MPR anwesend. Präsident Joko Widodo wurde auch von der Koordinationsministerin Puan Maharani, dem Staatssekretär Pratikno, dem Kabinettssekretär Pramono Anung, dem Leiter des Präsidentenbüros Teten Mas Duki und dem Präsidentenkommunikationsteam unter Soekardi Rinakit begleitet. Von Bandung aus setzte Präsident Joko Widodo seine Reise nach Bangka, Bangka Belitung, Aceh und einigen anderen indonesischen Provinzen fort, die Entwicklung des Aufbaus der Kraftwerke in einigen Regionen vor Ort zu sehen. Der indonesische Präsident Joko Widodo hat gestern im Projekt des mobilen Kraftwerkes Air Anyer in Bangka, Sumatra, den Bau von 6 mobilen Kraftwerken mit der Kapazität von 350 Megawatt eingeweiht. Diese Kraftwerke werden das regionale Elektrizitätssystem von Sumatra stärken. Der Direktor der staatseigenen Elektrizitätsgesellschaft PT PLN, Sufyan Basir, sagte dazu, der Bau der mobilen Kraftwerke übereinstimme mit dem Aufbauprogramm der Regierung von Präsident Joko Widodo im Elektrizitätsbereich mit der Kapazität von 35.000 Megawatt. Der Bau dieser mobilen Kraftwerke sei angemessen, da die Dauer des Baus dieser Kraftwerke kurz sei. Außerdem nutzten diese Kraftwerke Gas als deren Energie, sodass sie umweltfreundlicher seien, erklärte Sofian Basir weiter. Durch den Bau dieser sechs Kraftwerke sollte das Elektrizitätssystem von Sumatra im Jahre 2017 mit dem Elektrizitätsnetz von 270 kV verbunden werden. Die Stromversorgung von Sumatra sollte dadurch 32% erreichen. Der indonesische Vizepräsident Yusuf Kalla wohnte am 1. und 2. Juni dem ASEAN World Visa Forum in Kuala Lumpur, Malaysia bei. Dieses Forum ist das erste regionale Treffen, das sie auf ASEAN fokussierte. Dieses World Visa Forum ist das Treffen zwischen den politischen Leitern, Unternehmern, Akademikern und anderen Gesellschaften. Bei diesem Forum wurden verschiedene Tagesordnungspunkte, regionale und globale Herausforderungen sowie deren Lösung erörtert. An diesem Treffen waren auch die Ministerpräsidenten Muhammad Najib, Bintin Abdul Razak aus Malaysia, Samdeh Teho Hun Sen aus Kamboja, Rui Maria Arajo aus Timor-Leste und der Vize-Ministerpräsident von Vietnam, Trinh Dinh Dung anwesend. Der indonesische Industrieminister Saleh Husin fordert die integrierten Kosmetikindustrien, damit sie sich weiterentwickeln, den inländischen Markt beherrschen und ihren Export steigern können. Der Exportwert ist größer als der Importwert in Höhe von 441 Millionen US-Dollar. Dadurch hat die Handelsbilanz der Kosmetikprodukte einen Überschuss in Höhe von 85%. Das sagte Minister Saleh Husin gestern in Jakarta. Der Minister gibt zu, dass die Entwicklung der Kosmetikindustrie größere Herausforderungen habe, da mehr als 90% der Kosmetikgrundstoffe importiert werden sollten. Saleh Husin fufot, das Industrieministerium könne die Maßnahme des Aufbauprogramms der Kosmetikindustrien nicht allein durchführen. Die Rolle des Verbandes der indonesischen Kosmetikindustrien als Partner der Regierung sei sehr wichtig, um ihre Meinungen in der Evaluierung der Maßnahmen der Regierung zu geben. Die indonesische Regierung werde die Strategie der Werbung für indonesische Kaffeeprodukte verbessern, um sie der Welt vorzustellen, sagte der indonesische Handelsminister Thomas Lembong in Jakarta. Dem Handelsminister zufolge solle die Verbesserung der Werbung dazu dienen, den indonesischen Export zu steigern und ihn weltbekannter zu machen. Thomas Lembong fufot, der indonesische Kaffee hätte große Exportmöglichkeiten, dies sei an der Steigerung des indonesischen Kaffee-Exportes in Höhe von 15% oder 1,9 Milliarden US-Dollar zu erkennen. Der Kaffee sei nicht nur ein Getränk, sondern auch ein Teil des Lebensstils der Gesellschaften, vor allem weil der indonesische einen besonderen Charakter habe und integraler Bestandteil der Kultur sei. Deshalb sollten die indonesischen Kaffeeprodukte mit denen aus anderen Ländern konkurrieren können, so Minister Thomas Lembong. Die norwegische Regierung respektiert das religiöse Leben in Indonesien. Die Generaldirektorin der UN für humanitäre Angelegenheiten Norwegens, Kirsti Andersen, bewertet Indonesien als Staat mit gutem Religionsleben. Ihr zufolge sei der Respekt des Staates für die Religion auch in Norwegen groß. Es gebe zur Zeit in Norwegen etwa 100 Museen. Der Bildungsprozess der Religion gründet sich auf die Deradikalisierung und die Schaffung eines friedlichen Religionslebens. Für Norwegen sei dies eine objektive Angelegenheit und keine Doktrin. Sie erklärte weiter, dass Norwegen eine gute religiöse Eintracht genieße. Kersti äußerte sich gestern in Jakarta anlässlich des 12. Indonesisch-Norwegischen Menschenrechtsdialogs. Vorher sagte der Sprecher des indonesischen Religionsministeriums Abdul Rahman Masud, dass die Religion in Indonesien eine wichtige Rolle im Leben der Bevölkerung spiele. Dies werde in der Staatsideologie der indonesischen Nation erklärt. Diesem 12. Forum wohnten die Vertreter des Islams, der Hindus, der Buddhisten und der Christen bei. Die Delegierten von Norwegen sind Mathis, Rose, Hilde, Blokbakken, Hanna, Cervenka und Gunnar Stahlseth. Liebe Zuhörer des Thema Indonesiens, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 15.172,26 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 13.718,27 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 13.619 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 34 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 94%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören nun den heutigen Kommentar mit dem Titel Auf Pancasila zurückkommen. Gestern am Mittwoch, den 1. Juni, bei einer Gelegenheit kündigte indonesischer Präsident Joko Widodo, dass der 1. Juni als die Geburt von Pancasila bezeichnet und es ein nationaler Feiertag erklärt wurde. Während dieser Zeit wurde es noch nicht sich entschieden, ob es wichtig ist, den Jahrestag des Stadtgrundes der Indonesischen Republik zu gedenken. Es gibt verschiedene Ansichten darüber, vor allem wenn man die Nation, die Zahlen verknüpft, die eine Rolle bei der Initiierung der fünf Prinzipien gespielt, die in der neuen Ordnung Ära heilig angesehen wurden. 1. Juni 1945 war die letzte Sitzung der Untersuchungsagentur für Vorbereitung der Indonesischen Unabhängigkeit BPUPKI, um die Grundlage des indonesischen Staates zu formulieren. An diesem Tag Insinyur Soekarno, die später den ersten indonesischen Präsidenten inne gehabt hatte, hielt eine Rede über die Geburt der Pancasila. Eine Reihe von Parteien zufolge wurde Pancasila durch die Rede von Insinyur Soekarno formuliert. Aber später, wegen der Aktivitäten der Indonesian Kommunistischen Partei, PKI, vernachlässigte man den 1. Juni. Die Regierung setzte sogar 1. Oktober als den Heiligungstag von Pancasila. Man glaubt, dass Pancasila die Quintessenz der edlen Werte und lokale Weisheit sind. Daher ist die Praxis aller fünf Prinzipien nicht in der Nation schwierig. Die Erfahrung zeigt, dass Pancasila in der Lage ist, die indonesische Bevölkerung mit vielen verschiedenen Hintergründen zu kleben. Aber der Lauf der Zeit zeigt auch, dass die Versuchung der importierten Ideologien begann stärker zu werden, als ob Pancasila für den gegenwärtigen Zustand nicht mehr sich geeignet. Betrachtet man es, ist es natürlich unnotwendig, wenn die Regierung den 1. Juni als Tag der Geburt von Pancasila festsetzte.
Die Versetzung kann ein Momentum sein, alle Indonesier aufzurufen, um auf Pancasila zurückzukommen. Die Relevanz der Pancasila in Zusammenhang mit der heutigen globalen Themen wie Demokratie und die Durchsetzung der Menschenrechte müssen nicht mehr in Frage gestellt werden. Das zweite Prinzip der feinen und zivilisierten Menschheit zeigt deutlich Respekt für andere. Auch der vierte Prinzip, die Demokratie, wird durch die innere Weisheit der Beratungen von Vertretern geführt. Dies zeigt, dass in Indonesien die Demokratie auf den Wert der Überlegung beruht. Daher ist es diesmal nur davon abhängig, wie die Menschen in Indonesien von der langen historischen Aufzeichnungen über die Anstrengungen zur Implementierung der Pancasila lernen. Früher wurde Pancasila einmal nach dem starken Kampf der politischen Parteien des Landes und die Anwesenheit der gelenkten Demokratie vernachlässigt. Dann gibt es eine Zeit, in der Pancasila in Indoktrination implantiert wurde, die Entstehung von Ansichten und kritische Fragen schließt. In der Reformära ist das Rollenvorbild ein wichtiger Faktor, um die Wertsetzung und die Anwendung von Pancasila im täglichen Leben zu erweitern. Wenn dies gelingt, wird dies die indonesische Entwicklung beschleunigen und Indonesiens Rolle auf der internationalen Bühne vergrößern. Das war Kommentar.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, di Internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, presented Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.125, 11.780 kHz im Programm der deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. Einige historische Ereignisse fanden am 2. Juni statt. Wir beginnen mit dem Ereignis am 2. Juni 1967, Benno Onesok erschossen. Benno Onesok war ein West-Berliner Student. Zu seinen gewaltsamen Tod waren einer Demonstrationen gegen den Besuch des Schachs von Persien, wurde deutschlandweit bekannt. Der West-Berliner Polizist Karl-Heinz Kuras traf den 26-Jährigen mit einem Pistolenschuss aus kurzer Distanz deutlich in den Hinterkopf. Onesok Erschießung trug zur Arbeitsbreitung und Radikalisierung der westdeutschen Studentenbewegung der 1960er Jahre bei. Sein Todestag gilt als Einschnitt der deutschen Nachkriegsgeschichte mit weitreichenden gesellschaftspolitischen Folgen. Nachdem 2009 bekannt wurde, dass Kuras 1967 inoffizieller Mitarbeiter des DDR-Ministeriums für Staatssicherheit gewesen war, wurden neue Ermittlungen durchgeführt. Sie ergaben 2011, dass auf Onesok ohne Auftrag unbedrängt und wahrscheinlich gezielt geschossen hatte. Wurde dennoch nicht erneut angeklagt. Am 2. Juni 1917, Bruce McLaren ist tot. Bruce Leslie McLaren war ein neuseeländischer Automobilrennfahrer und Begründer des noch heute existierenden Rennstalls McLaren. Die Karriere von McLaren verlief in einem immensen Tempo. Bereits mit 15 Jahren fuhr erste Rennen in Neuseeland. Den ersten Rekord holte sich McLaren bereits ein Jahr später, als im Alter von 22 Jahren und 104 Tagen als bis dahin jüngster Fahrer seinen ersten Sieg in der Formel erzielte. Dieser Rekord wurde 44 Jahre später von Fernando Alonso gebrochen, der mit 22 Jahren und 26 Tagen beim Großen Preis von Ungarn 2003 seinen ersten Grand Prix Sieg feierte. Der zeitiger Rekordhalter ist Max Verstappen, der sein erstes Rennen im Alter von 18 Jahren und 228 Tagen gewann. Am 2. Juni 1957 Wissenschaftler gegen Ken Waffen. Auf Initiative des Physiker und Chemie-Nobelpreisträger Linus Pauling wandten sich 2000 US-amerikanische Wissenschaftler an die Atommächte und forderten die Einstellung aller Kernwaffenversuche. Sie wiesen besonders auf die Gefahr von Strahlungsschäden bei ungeborenen Kindern hin. Pauling wurde wegen seines Engagements in der McCarthy-Ära beschuldigt, er sei kommunistisch beeinflusst. Für seinen Einsatz erhielt er 1963 den Friedensnobelpreis. 1955 hatten der britische Philosoph und Mathematiker Bertrand Russell und der deutsche Physiker Albert Einstein ein Manifest veröffentlicht, in dem sie Wissenschaftler aus aller Welt aufriefen, gemeinsam über die Bedrohung der Welt durch Atomwaffen nachzudenken. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hörten gerade Dulang. Sie hörten gerade unser Programm Vergangenheit und Gegenwart. Auf Wiederhören.
Im Blickpunkt Analyse der Nachrichten und der täglichen Ereignisse.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören nun den heutigen Im Blickpunkt mit dem Titel Erst nur 1% der Produkte der Klein- und Mittelständischen Unternehmen aus Jember wird auf den Markt gebracht. In der Ära der ASEAN-Wirtschaftsgemeinschaft MEA müssen die Klein- und Mittelständischen Unternehmen in ganz Indonesien gegeneinander konkurrieren, um in den globalen Markt einzutreten. Nicht alle Klein- und Mittelständischen Unternehmen in Indonesien können in den freien Markt erfolgreich eintreten. Der Leiter des Vertretungsbüros des Indonesian Young Unternehmensverbandes HIPMI in Jember, Ostjava, Rendra Wirawan, sagte am Sonntag, 29. Mai 2016, dass es nur 400 Klein- und Mittelständische Unternehmen gebe, die in die Mitgliedschaft des HIPMI von Jember sich eintragen. Meistens beherrschen sie noch aber die lokalen und nationalen Märkte. Nur 1% Klein- und Mittelständischen Unternehmen können ihre Produkte in den globalen Markt bringen. Rendra sagte, dass 1% Produkte aus Jember, wie die verarbeitete Kaffeeprodukte, Kakao, Tabak, Handwerker und typisches Batik von Jember, bereits exportiert werden können. Da sich in Jember viele Plantagen befinden, sind die Produkte der landwirtschaftlichen Industrie noch die hervorragenden Produkte dieser Stadt. Man benutzt immer deshalb das Plantagenmotiv für das typische Batikmotiv von Jember. Inzwischen gab die Unternehmerin von Jember, deren Produkte in den internationalen Markt bereits gebracht werden, zu, dass es schwierig sei, in die Konkurrenz des globalen Marktes einzutreten. Die Unternehmer müssen dazu in der Lage sein, die Qualität ihrer Produkte immer zu pflegen und für die Lizenz ihrer Exportprodukte zu sorgen. Außerdem müssen sie hohes Unternehmertum haben. Es sind die wichtigen Punkte, um die Konkurrenzkraft der Klein- und Mittelständischen Unternehmen in der Ära des ASEAN-freien Marktes zu steigern. Die Vertreterin des Industrieministeriums, Musnidar, die dem Treffen des HIPMI-Vertretungsbüros von Jember beiwohnte, erklärte, dass die Ausstellung der Exportprodukte eine der Weise sei, um internationalen Markt der indonesischen Produkte zu erweitern. Außerdem müssen die Regierung und HIPMI zusammenarbeiten. Das Treffen des Vertretungsbüros des Indonesian Young Unternehmen HIPMI von Jember hatte die Auferstehung der Rolle der Jungunternehmer zur Verstärkung der lokalen Wirtschaft zum Thema. Es ist sehr zu hoffen, dass die indonesischen Unternehmer ihre Fähigkeit und ihre Rolle fördern können, die lokale Wirtschaft gemeinsam zu verstärken. Soweit im Blickpunkt.
Und nun zu den Einzelheiten. Der indonesische Präsident Joko Widodo hat gestern im Merdeka-Gebäude in Bandung West Java den 1. Juni zum Nationalfeiertag benannt, den Gründungstag der indonesischen Staatsideologie der Pancasila zu feiern. Präsident Joko Widodo unterzeichnete diesen Beschluss, nachdem eine Rede zur Gedenkfeier des ersten indonesischen Präsidenten Soekarno gehalten hatte. Bei dieser Zeremonie waren auch die fünfte indonesische Präsidentin Megawati Soekarno Putri und alle Vorsitzenden der Beratenden Volksversammlung MPR anwesend. Präsident Joko Widodo wurde auch von der Koordinationsministerin Puan Maharani, dem Staatssekretär Pratikno, dem Kabinettssekretär Pramono Anung, dem Leiter des Präsidentenbüros Teten Masduki und dem Präsidentenkommunikationsteam unter Soekardi Rinakit begleitet. Von Bandung aus setzte Präsident Joko Widodo seine Reise nach Bangka, Bangka Belitung, Aceh und einigen anderen indonesischen Provinzen fort, die Entwicklung des Aufbaus der Kraftwerke in einigen Regionen vor Ort zu sehen. Der indonesische Präsident Joko Widodo hat gestern im Projekt des mobilen Kraftwerkes Air Anyer in Bangka, Sumatra, den Bau von 6 mobilen Kraftwerken mit der Kapazität von 350 Megawatt eingeweiht. Diese Kraftwerke werden das regionale Elektrizitätssystem von Sumatra stärken. Der Direktor der staatseigenen Elektrizitätsgesellschaft PT PLN, Sufyan Basir, sagte dazu, der Bau der mobilen Kraftwerke übereinstimme mit dem Aufbauprogramm der Regierung von Präsident Joko Widodo im Elektrizitätsbereich mit der Kapazität von 35.000 Megawatt. Der Bau dieser mobilen Kraftwerke sei angemessen, da die Dauer des Baus dieser Kraftwerke kurz sei. Außerdem nutzten diese Kraftwerke Gas als deren Energie, sodass sie umweltfreundlicher seien, erklärte Sufyan Basir weiter. Durch den Bau dieser 6 Kraftwerke sollte das Elektrizitätssystem von Sumatra im Jahre 2017 mit dem Elektrizitätsnetz von 270 kV verbunden werden. Die Stromversorgung von Sumatra sollte dadurch 32% erreichen. Der indonesische Vizepräsident Yusuf Kalla wohnte am 1. und 2. Juni dem ASEAN World Visa Forum in Kuala Lumpur, Malaysia bei. Dieses Forum ist das erste regionale Treffen, das Sea of ASEAN fokussierte. Dieses World Visa Forum ist das Treffen zwischen den politischen Leitern, Unternehmern, Akademikern und anderen Gesellschaften. Bei diesem Forum wurden verschiedene Tagesordnungspunkte, regionale und globale Herausforderungen sowie deren Lösung erörtert. An diesem Treffen waren auch die Ministerpräsidenten Muhammad Najib Binten Abdul Razak aus Malaysia, Samdeh Teho Hun Sen aus Kamboja, Rui Maria Arajo aus Timor-Leste und der Vize-Ministerpräsident von Vietnam, Trinh Dinh Dung, anwesend. Der indonesische Industrieminister Saleh Husin fordert die integrierten Kosmetikindustrien, damit sie sich weiter entwickeln, den inländischen Markt beherrschen und ihren Export steigern können. Der Exportwert ist größer als der Importwert in Höhe von 441 Millionen US-Dollar. Dadurch hat die Handelsbilanz der Kosmetikprodukte einen Überschuss in Höhe von 85%. Da sagte Minister Saleh Husin gestern in Jakarta. Der Minister gibt zu, dass die Entwicklung der Kosmetikindustrie große Herausforderungen habe, da mehr als 90% der Kosmetikgrundstoffe importiert werden sollten. Saleh Husin fuhrt, das Industrieministerium könne die Maßnahme des Aufbauprogramms der Kosmetikindustrien nicht allein durchführen. Die Rolle des Verbandes der indonesischen Kosmetikindustrien als Partner der Regierung sei sehr wichtig, um ihre Meinungen in der Evaluierung der Maßnahmen der Regierung zu geben. Die indonesische Regierung werde die Strategie der Werbung für indonesische Kaffeeprodukte verbessern, um sie der Welt vorzustellen, sagte der indonesische Handelsminister Thomas Lembong in Jakarta. Dem Handelsminister zufolge solle die Verbesserung der Werbung dazu dienen, den indonesischen Export zu steigern und ihn weltbekannter zu machen. Thomas Lembong fuhrt, der indonesische Kaffee hätte große Exportmöglichkeiten. Dies sei an der Steigerung des indonesischen Kaffee-Exportes in Höhe von 15% oder 1,9 Milliarden US-Dollar zu erkennen. Der Kaffee sei nicht nur ein Getränk, sondern auch ein Teil des Lebensstils der Gesellschaften, vor allem weil der Indonesische einen besonderen Charakter habe und integraler Bestandteil der Kultur sei. Deshalb sollten die indonesischen Kaffeeprodukte mit denen aus anderen Ländern konkurrieren können, so Minister Thomas Lembong. Die norwegische Regierung respektiert das religiöse Leben in Indonesien. Die Generaldirektorin der UN für humanitäre Angelegenheiten, Norwegens Kjersti Andersen, bewertet Indonesien als Staat mit gutem Religionsleben. Ihr zufolge sei der Respekt des Staates für die Religion auch in Norwegen groß. Es gebe zurzeit in Norwegen etwa 100 Museen. Der Bildungsprozess der Religion gründet sich auf die Deradikalisierung und die Schaffung eines friedlichen Religionslebens. Für Norwegen sei dies eine objektive Angelegenheit und keine Doktrin. Sie erklärte weiter, dass Norwegen eine gute religiöse Eintracht genieße. Kjersti äußerte sich gestern in Jakarta anlässlich des 12. Indonesisch-Norwegischen Menschenrechtsdialogs. Vorher sagte der Sprecher des indonesischen Religionsministeriums Abdul Rahman Masud, dass die Religion in Indonesien eine wichtige Rolle im Leben der Bevölkerung spiele. Dies werde in der Staatsideologie der indonesischen Nation erklärt. Diesem 12. Forum wohnten die Vertreter des Islams, der Hindus, der Buddhisten und der Christen bei. Die Delegierten von Norwegen sind Mathis, Rose, Hilde, Blokbakken, Hanna, Tervenka und Gunnar Stahlseth. Liebe Zuhörer des Thema Indonesiens, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 15.172,26 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 13.718,27 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 13.619 Rupiah. Und zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 34 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 94%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta.
Hören Sie verschiedene Informationen über indonesische Kunst und Kultur im Programm Wunder Indonesiens. Thank you.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen des Thema Indonesien, herzlich willkommen zu unserem Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über die reiche Tiere, Küche, Kunst und Kultur des Landes berichten. Dieses Mal stellen wir Ihnen den See Kelalebo aus der Provinz West Nusa Tenggara vor. Außer auf der Kurzwelle können Sie unsere Sendung auch über Livestream voi.co.id hören. Liebe Zuhörer, der See Lebo ist einer der hervorragenden Torstenziele in West Sumbawa, mit der Größe von 752 Hektar. Er ist reich an Naturressourcen für die Wirtschaft der dortigen Bevölkerung, da sie in diesem See Süßwasserfische züchtet. Dieser See bewässert die Landwirtschaft, ist die Wasserquelle der Haushalte und hat Ökotourismuspotenzial. Touristen können in diesem Lebosee Fische angeln und ihre Familie und Kollegen dazu einladen, die Luft des Naturgebirges an diesem See zu genießen. Bei Ihrer Reise an den Lebosee sollten Sie eine der kulinarischen Spezialitäten, den Kelalebo, ausprobieren. Kela bedeutet in der lokalen Sprache im Wasser kochen und Lebo ist der Name des Sees. Kelalebo bedeutet also Fisch, der aus dem See direkt entnommen wurde, abkochen. Der Lebosee ist reich an verschiedenen Fischarten, wie unter anderem Nilas, Tawes und Gabus. Diese Fische werden als Spezialitäten des Lebosees hergestellt. Der Kochprozess von Kelalebo ist einfach. Zuerst muss man Dafur, Schaloten und Knoblauch schneiden. Diese werden dann kurz gebraten. Danach fügt man gestampfte Gewürze aus Kurkuma, große rote Chilis sowie Tamarinde hinzu. Zum Schluss gibt man die geschnittenen Fische in den Sud und kocht alles zusammen. Der Kelalebo wird in einem Kochtopf aus Lehm, dem Kuali in der lokalen Sprache, serviert. Dieser Kuali wird mit Bananenblättern beschichtet. In die Brühe dieses Kelalebo fügt man auch Basilikum und Zitronengras hinzu. Der Kelalebo ist sehr lecker. Es ist wohlschmeckend, süß, sauer und scharf. Der Fisch ist weich und wohlschmeckend, da der gekochte Fisch ganz frisch ist. Um den Geschmack des Kelalebo zu erhalten, kochen die Händler ihn mit dem Kuali. Sie nutzen auch Holz als Brennstoff, um das frische Aroma dieser Spezialität zu verteidigen. Um sie zu genießen, können Sie sie in den Imbissen an dem Lebosee finden. Dort können Sie eine Portion von Kelalebo bestellen. Jede Portion kann von 3 bis 4 Personen genossen werden und kostet etwa 25 bis 35.000 Rupiah oder 2 bis 2,5 US Dollar. Sie können den Kelalebo mit warmen Reis uns anderen Menüs essen. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, das war unser Programm Wunderbares Indonesien mit dem Thema Kelalebo, auf Wiederhören.
Das Programm Die Vielfalt Indonesiens ist ein Programm, das den Zuhörern vielfältige gegenwärtige Informationen über Indonesien präsentiert.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Indonesien, herzlich willkommen zu unserem Programm Dies und Das, in dem wir über Events, Flora, Fauna, Wissenschaft, Technologie und Entdeckungen berichten. Dieses Mal informieren wir über umweltfreundliche Pestizide aus der Abfall-Tabakindustrie. Außer auf der Kurswelle können Sie unsere Sendung auch über Livestream id.voi.co.id hören. Viel Spaß dabei! Liebe Hörerinnen und Hörer, Indonesien ist als Agrarland bekannt, weil die Mehrheit der Bevölkerung in der Landwirtschaft arbeitet. Verschiedene Arten von Kunstdünger, chemische Krankheit und Schädlingsbekämpfungsmittel, Pestizide, sowie Samen mit hohem Kornertrag sind seit 1969 bekannt. Das Ergebnis ist, Indonesien hat die Produktivität von Nutzpflanzen erhöht, sodass die Selbstversorgung mit Nahrungsmitteln gewährleistet sein kann. Im 1986 erhielt Indonesien eine Auszeichnung der Vereinten Nationen für die Ernährung und Landwirtschaft. Jedoch hat eine längere Verwendung von synthetischen Pestiziden das Potenzial, das Gleichgewicht des Ökosystems zu stören und die Umwelt zu verschmutzen, sodass sie einen negativen Einfluss auf die Entwicklung der landwirtschaftlichen Produktion hat. Liebe Hörerinnen und Hörer, in letzter Zeit hat die Verwendung von synthetischen Pestiziden die Vor- und Nachteile aufgewiesen. Hinter seinem großen Nutzen der Erhöhung der landwirtschaftlichen Produktion sind schreckliche Gefahren für das menschliche Leben verborgen. Sie bestehen in Umweltverschmutzung und Vergiftungen, die fatale Auswirkungen wie Krebs, Körperbehinderung und so weiter verursachen. Wegen der schrecklichen Gefahr erfand eine Studentengruppe der Islamischen Universität von Indonesien, Yogyakarta, Indrastri Dwi Puji Lestari, Cahyati, Rizki Nur Lestari, und Marina aus der Abteilung für Chemie, umweltfreundliche natürliche Pestizide, die aus Abfall-Zigarettenprodukte von übrigen Blättern und Stielen der Tabakpflanze bestehen. Eine solche Innovation entstand durch intensive Forschung des Vorteile aus Restmüll mit dem Ziel der Tabakanbauern bei der Bekämpfung der Schädlinge zu helfen. Liebe Hörerinnen und Hörer, die forschende Studentin Dwi Puji Lestari sagt, wenn der Rest der Blätter und Stiele aus Tabak extrahiert werde, produziere es Alkaloid Nikotin. Diese Substanz ist ein hochwirksames Neurotoxin, um die Insekten zu töten. Das natürliche und umweltfreundliche Pestizid stört das zentrale Nervensystem von Insekten, die dem Nikotin ausgesetzt sind. Die Rückstände dieser Pestizide zersetzen sich leicht in die Natur, sodass die Umwelt nicht verschmutzt wird.
die Substanzen aus Tabak abfehlen zu extrahieren, werden mehrere Prozesse benötigt. Erstens, die Tabakabfälle werden vorher geglättet und in eine Lösung von Methanol getränkt. Dann wird das daraus entstandene Extrakt filtriert, indem das Methanol-Lösungsmittel verdampft. Das Rohextrakt wird weiterverarbeitet und man produziert Alkoholid für die Pestizid-Lösung. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war dies und das von der Stimme Indonesien in Jakarta. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.
Morgen, wir treffen uns wieder mit dem gleichen Programm, aber mit anderen Informationen über Indonesien.
Musikregenbogen, verschiedene Musikarten von der Stimme Indonesiens.
Hallo liebe Musikfreunde der Stimme Indonesiens, RRI World Service. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musikregenbogen, in dem wir Ihnen rationelle und moderne Musik aus Indonesien vorstellen. Dieses Mal stellen wir Ihnen den indonesischen Popsänger Ramona Purba vor. Bevor wir Ramona Purba näher kennenlernen, hören Sie ein Lied von Ramona Purba mit dem Titel Terlena oder auf Deutsch Selbstgefällig. Gute Unterhaltung. Thank you. Liebe Zuhörer, Ramona Purba ist ein blinder Sänger in Indonesien. Er kommt aus Medan, Nordsumatra. Er begann seine Karriere als erster Sänger aus einer Bandgruppe. Dadurch konnte er seine Karriere in der indonesischen Musikindustrie entwickeln. Er versuchte in der Solo-Karriere und veröffentlichte er das erste Album, das auf dem Markt groß verkauft wurde. Liebe Zuhörer, hören Sie nun ein Lied von Ramona Purba mit dem Titel Gejolak Jiwa oder auf Deutsch Aufregung. Viel Spaß beim Zuhören.
Naluriku berkata, fu, ada cinta. Getaran, getaran seluruh tubuhku. Api memerah, setitik senyumku. Yang telah lama dilanda, dahaga. Ku tak mampu dan tak mampu lagi. Aku kian menggebu, di patu hasratku untuk menciptakan suasana romansa bagi dirimu dan aku kan menyatukan asmara. Kesidami peluk kita yang berkedar.
RRI Internasional Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, di Internasional Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15150 oder 95 und 11785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Richten Sie Ihre Kritik und Meinungen in de.voi.co.id oder richten Sie Ihren Brief an Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat, Nummer 4-5 Jakarta oder PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonesia. Außerdem vereinigen Sie sich mit uns im Facebook und im Twitter von Voice of Indonesia, VOI Indonesia.